Ich bleib jetzt erstmal oben, die Termine sind verschoben. Ich geh schon lange nicht mehr raus. Ich bleib zu Haus. Ich bleib zu Haus. Ich bleib zu Haus.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Sommer ohne Wolken. Das ist die Sonderedition 9, die Corona-Edition Nummer 9. Bei uns ist der 16.04., ein Donnerstag, der Tag, nachdem die neuen Corona-Beschlüsse jetzt rausgehauen wurden von der Bundesregierung. Und ich sitze Sophia Poppensieker virtuell gegenüber.
Ja, hallo. Und heute ist auch der Tag, nachdem du Montag gesagt hast, dass wir Mittwoch einen neuen Podcast machen. Es kam schon wütende, traurige und besorgte Nachrichten an, wo denn dieser Podcast geblieben ist.
Ja, gut, dass du es gleich ansprichst. Hm. Ich möchte mich hier aufrichtig entschuldigen. Ich hoffe, dass das zu verstehen ist. Ich habe einfach in dieser Corona-Zeit mein Zeitgefühl komplett verloren. Tut mir leid. Ich lebe nicht in Tagen, sondern in Helligkeitsstufen und manchmal verschwimmt da einfach mir was. Also tut mir leid, war mein Fehler. Genau.
Ja, ich glaube, wir haben ja auch geantwortet und jetzt sind wir ja da. Das ist schon
jetzt
in
sind
Ordnung.
Wir hier. Ja, glaube ich auch. Gestern, genau, kamen diese neuen Beschlüsse oder die neuen Vorgaben von der Bundesregierung, dass es also erstmal bis zum 31.08. keine Großveranstaltungen mehr geben soll.
Genau.
Uff, ich fand das schon hart, auch wenn wir auch so hinter den Kulissen jetzt schon viel darüber gesprochen haben und wir haben uns das ja auch schon gedacht. Trotzdem fand ich das nochmal schwierig, das dann so schwarz auf weiß zu lesen.
Ja,
wie ging es dir damit?
Also ich habe mich auch selber überrascht, weil also uns war ja klar und wie es sehr, sehr vielen anderen Leuten auch, es wird diesen Sommer keine Festivals wahrscheinlich geben. Aber das dann nochmal so wirklich so als Headline zu lesen, in diesen Beschlüssen, das hat schon doch nochmal wehgetan.
Ja, fand ich auch. Ich habe es auch nochmal so jetzt bei meinem Facebook und Instagram ist da heute auch alles voll natürlich davon. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, das Hurricane hat auch so eine ganz traurige Nachricht rausgehauen und sehr viele bestürzte Kommentare darunter. Spätestens jetzt ist es also wirklich klar, dass wir in diesem Sommer 2020 gar nichts zu tun haben.
Ja.
Also zumindest werden wir nicht auf den Straßen sein, so wie die letzten 8 Jahre, oder?
Ja.
Ich glaube, in den letzten 8 Jahren waren wir einfach jeden Sommer super viel unterwegs in Deutschland und sind von Festival zu Festival, von Wochenende zu Wochenende. Und das wird dieses Jahr nicht der Fall sein.
Ja, und das ist es wird ein sehr, sehr merkwürdiger Sommer. Aber nochmal zurück. Es wurde ja gesagt, es gibt keine Großveranstaltung. Und was genau eine Großveranstaltung ist, soll jetzt jedes Bundesland für sich entscheiden.
Genau, das habe ich auch gesehen und das…
Das nervt.
Das nervt sehr. Ja, richtig, das nervt sehr. Ich glaube aber, wovon man trotzdem schon mal ausgehen kann, dass eigentlich jedes Festival wird eine Großveranstaltung sein.
Locker.
Vielleicht werden Konzerte stattfinden können. Also es ist zum jetzigen Zeitpunkt, kann man sich das eigentlich auch nicht vorstellen. Nein. Aber… Das würde ich da jetzt nochmal ausklammern. Also da ist jetzt noch nicht der Sargnagel hundertprozentig drin.
Ja, es ist ja dann auch so, ich habe mir dann so überlegt, kann es Festivals geben, die so den Sicherheitsabstand völlig einhalten, weil da einfach sehr wenig Leute sind? Können Künstler sich viel zu große Hallen mieten und sagen, also wir würden jetzt einen 200er-Club spielen, aber jetzt spielen wir in der Columbia-Halle.
Genau.
Geht sowas? Ja. Es sind finde ich noch sehr, sehr viele Fragezeichen da.
Voll. Ich möchte jetzt die Band nicht nennen, aber ich habe gerade gestern mit einem befreundeten Musikerkollegen von uns gesprochen, die auch eher etwas größer spielen. Und die haben jetzt wirklich durchgerechnet mit Veranstaltern zusammen, dass die jetzt hier zum Beispiel in Hamburg die Barclaycard Arena buchen könnten. Mhm. Und dann würden die dann würden die 3000 Tickets verkaufen.
Ja.
So. Das haben die wohl so ausgerechnet zusammen mit dem Veranstalter, dass man dann so den Sicherheitsabstand wahren könnte zu jeder Zeit. Mhm. Das würde aber unter anderem bedeuten, dass alle Tickets richtig, richtig teuer sein müssten, weil sich sonst so eine Halle gar nicht rentiert. Und jetzt, also das ist das Theoretische, aber nun stell dir mal vor, wie das praktisch aussehen würde. Ja. Was sind das denn für Konzerte?
Ja, das geht also auch gar nicht.
So in so einer, da kommt doch auch null Stimmung auf, wenn du 3000 Leute, die alle so quer verteilt in so einer riesen Halle sitzen. Und dann, was ist das für ein weirdes Konzert? Das macht doch überhaupt keinen Spaß.
Ja, dann kannst du, es ist ja, die Barclaycard Arena ist ja so schön rund und es gibt so einen Stehbereich, dann gibt es so einen Sitzbereich und dann gibt es ganz oben die billigen Plätze, die kaum was sehen. Und da müssten dann ja auch Leute sitzen.
Ja, ja, genau. Die aber auch richtig teuer verkauft werden müssten, die Tickets. Ich habe dann natürlich auch sofort an uns gedacht, weil wir haben ja letztes Jahr im Stadtpark gespielt und da waren 3.500 Leute da oder noch ein bisschen mehr, glaube ich, ne? So um den Dreh. Und das heißt, wir könnten auch zum ersten Mal jetzt in der Barclaycard Arena spielen dann.
Wir können jetzt eine Arena-Tour machen. Und wenn dann nur 200 Leute kommen.
Richtig. Das wollte ich dir jetzt vorschlagen hier.
Ja.
Genau.
Finde ich gut. Ich würde dafür dann Kredit aufnehmen.
Weil ja, das ist eine gute Idee.
Weil das ist ja klar, ne? Das können wir uns ja nicht so aus der Tasche leisten jetzt, die Hallen, die Arenen. Mhm. Das wird sich verkaufen, das. Machen das wir so 80 Euro, 20, ach nee, es müsste mehr sein, ne?
Nee, das reicht nicht. Also die Karten müssten, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber ich glaube fast über 200 Euro oder so kosten, damit sich das irgendwie rentiert.
Ja, und dann musst du überlegen, die rechnen mit 3000 Leuten.
Genau.
In Nürnberg sind bei uns schon 200 gekommen. Da war der Club Nürnberg, auch voll. Da richtig, müsste man noch eine Null ranhängen.
Nürnberg ist schwierig, aber da könnte man, ich glaube, wir haben aber ein sehr zahlungskräftiges Publikum in Nürnberg. Auch. Wenn man sagt, Leute, komm, das ticket ich jetzt für 2000 Euro. Ihr fahrt doch dieses Jahr eh nicht in Urlaub. So. Das könnt ihr doch mal schön investieren in so einen netten, gemütlichen Abend in der Mehrzweckarena.
Ja, so ein intimes Konzert und dann so soll man auch noch mitsingen und du hörst überhaupt nichts, weil du so alleine bist.
Genau, ein richtig deprimierendes Konzert für alle. Die Zuschauer geben ein Heidengeld aus und haben überhaupt kein Konzertgefühl. Und wir denken auch so, auf der Bühne kommt überhaupt nichts an vom Publikum. Und beide gehen richtig deprimiert nach Hause. Und es ist eine absolute Lose-Lose-Situation, außer für unsere Promo. Da könnten wir dann nämlich nächstes Jahr könnten wir schreiben in unsere Band-Bio, Tom Mangret hat 2020 eine Arena-Tour gemacht. Und das macht Eindruck bei den ganzen Festivals.
Ja, so Negativ-Promo auch. Also das kann man dann ja auch dokumentarisch begleiten. Also wie trostlos das ist, weil so eine
der Verfall einer Band.
Ja, wir waren ja bei Burani mit auf der Arena, obwohl man durfte es nicht Arena-Tour nennen. Das hieß irgendwie
doch,
anders.
Doch
Arena, nee. Ja, aber nicht Stadion, so rum.
Genau, Stadion ist halt noch eine Ecke größer. Ja.
Und also wir können euch sagen, diese Backstage-Bereiche da sind enorm trostlos. Du hast keine Fenster, das ist alles so ein Betonklotz, alles sieht gleich aus, sehr, sehr unpersönlich, sehr ungemütlich. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann hat man so ein Gesamtkonzept, was einfach negativ ist.
Ja, das fand ich auch damals krass bei dieser Burani-Tour, als wir wirklich diese ganzen riesigen Hallen mal von innen gesehen haben, vor allem auch die ganzen Backstage-Bereiche. Mhm. Ich finde, man kann sich immer gar nicht vorstellen, dass in so einem Backstage-Dingern dann auch wirklich so schillernde Personen wie Katy Perry und Taylor Swift und so abhängen. Aber das ist halt am Ende des Tages ist es dann halt doch einfach eine Show, ne?
Ja.
Und auch die müssen dann in so verschwitzten, ekligen Bänken sitzen und so.
Ja, wir hatten dann manchmal einfach nicht genug Stühle und da musste man so auf dem Boden sitzen und so. Also es ist wirklich, je höher du kommst, so in dieser Konzertklasse, desto unschöner wird's im Backstage. Und man lacht dann ja immer so drüber, so, ha, guck mal, die wollen jetzt hier weiße Blumen haben und da muss ein Sofa rein, das muss auch weiß sein. Und denkst du, oh, sind die abgehoben. Aber das sind einfach fucking Umkleiden.
Das stimmt, ja. Gerade wenn du so eine Welttour machst, hatte ich auch danach echt Verständnis für so eine Konzertrider, wo halt draufsteht, was die Künstler im Backstage haben wollen.
So an Möbeln, ja. Weil da ist nichts.
Wenn du da genau, wenn du da nichts draufschreibst, dann bist du einfach ein Jahr lang in so Mehrzweck, in so richtig ungemütlichen Mehrzweckhallen unterwegs, wo gar nichts ist. Und das kann nur schlecht auf die Psyche schlagen.
Ja. So, wie sind wir da hingekommen? Ach ja, Festivals wurden abgesagt.
Genau, und ich weiß, jetzt haben wir darüber hier viel darüber gesprochen, aber wir sind ja auch ein Musikpodcast und das betrifft uns ja nun auch wirklich direkt. Deswegen finde ich es auch schon okay, da mal drüber zu sprechen. Aber hast du mitbekommen, dass Friseure wieder aufgehen sollen?
Die gehen wieder auf, wie eine Blume.
Ja. Die gehen auf wie eine Blume, also sie machen wieder auf. Und
im Mai aber erst irgendwann.
ich glaube, am 5. Mai oder am 4. Mai? Am 4. Mai. Und was glaubst du, warum?
Warum die wieder aufmachen dürfen?
Genau.
Ja, die Swag, ne? Die Leute können ja nicht mehr so rumrennen wie du jetzt.
Ja. Na. Nein, weil, also, das ist ja, ich habe mich das echt gefragt, weil du bist ja wirklich super, super nah dran an den Leuten. Also kannst du mir nicht erzählen, dass du da kannst du ja gar keinen Sicherheitsabstand wahren. Und das ist ja auch total schwierig. So ein Friseur steht dann da und hat am Tag dann seine 20 Kunden oder was weiß ich. Also hat super nah Kontakt mit ganz vielen Leuten. Und es ist ja nun wirklich nicht systemrelevant. Also ich will jetzt nichts gegen alle Friseure sagen. Das ist auch ein super wichtiger und guter Job und so. Aber wenn man das jetzt so vergleicht mit anderen Läden oder Geschäften, die jetzt nicht aufmachen können, dann verstehe ich irgendwie nicht, wieso Friseure aufmachen können. Und dachte mir da auch, dass das vielleicht so, dass dann so Leute denken, nee, also den Schritt, den können wir jetzt nicht gehen. Das ist zivilisatorisch nicht leistbar, dass alle Leute jetzt wieder so in so ein Neandertaler-Feeling. Genau, ja.
Ja, aber es ist ja auch so mit diesem Mundschutz, du schützt dich damit ja nicht selber, sondern andere. Das ist jetzt ja, glaube ich, allen klar. Und ein Friseur kann das ja tragen, aber es bringt ihm nichts, weil der Kunde kann im besten Fall das Ding nicht tragen, weil du hast es um die Ohren rum und da muss dran geschnibbelt werden.
Ja, genau.
So, von daher, also vielleicht so eine Gasmaske könnte ich empfehlen.
Ich find's eine total merkwürdige Entscheidung. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mich schon ein bisschen darauf gefreut, dass wir in so ein Zeitalter kommen oder in so eine Dekade, wo alle Leute eine schlechte Frisur haben. Wo man so sagt, so, und daraus könnte ja auch so ein neuer Style entwachsen. Mhm. Weißt du? Entwachsen.
Ja.
Wo man daraus so eine Tugend macht. Und das wird dann so das Jahr der schlechten Frisuren. Und vielleicht entwickelt sich daraus irgendwas. Hatte ich mich schon ein bisschen drauf gefreut. Ja, das Problem ist, ich könnte es jetzt natürlich weiterhin machen, aber dann bist du halt der einzige Trottel, der so aussieht und dann...
Naja, aber wie viele Leute wollen dann am Anfang Mai zum Friseur und dann erstmal einen Termin kriegen, ne? Das kann auch bis Juni dauern. Also mir tun die Friseurläden leid, weil, ich weiß nicht, da hatten wir da mal drüber geredet, irgendwo war so ein Artikel von einer Hamburger Friseurin, die meinte, also als bevor das alles noch war, sie würde jetzt gern schließen, aber sie kann nicht, weil es noch nicht verboten ist. Und dann ist das, glaube ich, was war das, versicherungstechnisch oder keine
Wahrscheinlich,
Ahnung.
Wahrscheinlich, ja.
Irgendwas, aus irgendwelchen Gründen ging das dann nicht. Und sie fühlte sich so, als würde sie gezwungen werden zu arbeiten. Und so ein bisschen ist das ja auch so.
Ja, auf jeden Fall. Ach, es ist eine blöde Situation. Falls jemand von euch hier, von unseren Hörer und Hörerinnen, einer Friseurtätigkeit nachgeht, dann schreibt uns doch mal das oder schickt uns eine Sprachnachricht am besten noch. Das fände ich auf jeden Fall mega interessant.
Genau, wie ihr euch fühlt, wie ihr das findet.
Genau, und wieso die Stimmung jetzt unter euch so ist.
Genau, das ist auf jeden Fall interessant. Wir haben auch was erlebt, ne?
Ja.
Wir haben uns gesehen in Real Life, in RL.
Ja, im RL haben wir uns gesehen, weil wir, lass aber nicht darüber sprechen, was wir gemacht haben, oder?
Wir haben Musik oder doch? Gemacht.
Wir haben Musik gemacht, das kann man schon sagen, ja. Das kann man schon sagen, aber wir haben auch sehr auf den Sicherheitsabstand geachtet.
Ja, wir waren nur zu zweit.
Und wir waren nur zu zweit, genau. Und wir haben was gemacht im Proberaum. Und ich hatte mir von einem Kumpel... Möchtest du darauf gerade hinaus oder worauf wolltest du hinaus?
Nö, nur, dass wir uns gesehen haben. Und ich wurde danach gefragt, so, ob das irgendwie krass war, weil wir haben uns ja auch locker einen Monat nicht gesehen. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, als hätten wir uns lange nicht gesehen, weil wir uns irgendwie ja dauernd sprechen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist der große Unterschied, dass wir ja andauernd miteinander reden. Nee, ich fand es auch überhaupt nicht komisch. Ich dachte auch so, oh, vielleicht ist es ein bisschen komisch, aber nee. Ja,
vielleicht stinkt sie. Nee, ich habe geduscht.
Hattest du, ne? Ich auch. Ich hatte auch mich irgendwie mir die Haare gemacht und so. Nee, das war schon in Ordnung. Wir haben zusammen Musik gemacht und ich fand das, mir das wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bin super happy danach nach Hause gefahren und war so richtig erfüllt und glücklich und hatte das Gefühl, mal wieder was Gutes getan zu haben.
Ja, mal was geschafft und es ist ja schon was anderes, wenn man immer nur für sich arbeitet und zusammen macht es dann doch mehr Spaß, ne?
Ja, erstens das, auf jeden Fall, muss ich auch nochmal festhalten, macht auf jeden Fall mehr Spaß. Und auch dieses, dass man irgendwo hinfährt, um etwas zu tun und dann ist man fertig und fährt nach Hause und dann ist Feierabend. Das ist auch was ganz was anderes, als zu Hause zu arbeiten und dann irgendwann macht man halt was anderes zu Hause. Also ich hatte gestern so einen guten Abend, ich habe auch so gut geschlafen. Ich weiß auch nicht, es hat mir so wieder Struktur gegeben, dass wir uns einmal getroffen haben.
Ja, ich hatte dir, als ich in den Proberaum gekommen bin, erzählt, dass der Hinweg so Zombie-Apokalypsen-mäßig war für mich, weil ich bin an ganz vielen Läden vorbei, die hatten alle zu und Restaurants und Kitas, das sind glaube ich 3 Kitas auf dem Weg. Und überall hingen so Zettel geschlossen, geschlossen und so diese Litfaßsäulen, wo irgendwelche Konzerte angepriesen wurden, die nicht stattfinden werden. Und das fand ich sehr, sehr deprimierend und irgendwie eine krasse Stimmung, weil ich jetzt auch nicht so viel rauskomme. Und der Rückweg war für mich eher so, oh, guck mal, schönes Wetter.
Ja, das ist die Psyche, weil du dann einfach auch ein gutes Gefühl hattest und dachtest, du hast was Gutes getan und dann fühlt es sich irgendwie gleich wieder besser an.
Ja, es ist halt wirklich, man kann Dinge aus so vielen Winkeln einfach betrachten, das darf man nie vergessen.
Das stimmt. Ah. Das stimmt.
Du ich wolltest mir über für unser, das Mikro reden.
Genau, weil ich habe mir für unser Treffen habe ich mir ein Mikrofon vom Freund geliehen, ein richtig gutes Mikrofon. Und wir haben damit was aufgenommen. Und gleich irgendwie nach dem ersten oder zweiten Take haben wir uns das zusammen angehört und waren so, wow, richtig geil, wir brauchen das Mikrofon auch in unserem Leben. Und es hat so Spaß gemacht. Und es ist gar nicht so, dass wir unsere Demos, ich meine, ihr kennt ja unsere Demos, wir haben da ja viel jetzt schon hier in unserem Podcast abgespielt. Und das sind so die Mikros, mit denen wir normalerweise arbeiten. Und das ist jetzt auch wirklich nicht schlecht.
Ist so 100-Euro-Klasse.
Ja, genau. Ja. Manchmal ein bisschen... Ja, genau. Ja. Also ja, also das, was ich hier gerade benutze, das ist so zum Beispiel 300 Euro hat das, glaube ich, damals gekostet. Mhm. Aber ja, genau, es ist jetzt nichts exorbitant.
Nichts Krasses, nee. Aber nichts also für krasses. Das Geld ist es gut.
Auf jeden Fall, genau. Nur damit ihr es einordnen könnt. Und naja, wir hatten uns dann da jetzt eins geliehen und es hat so Spaß gemacht und ich war danach so angefixt, ne? Und habe sofort meinem Kumpel angerufen und habe gesagt, hier, woher hast du das? Ich brauche auch so eins. Und er hat gesagt, ja, ich liebe das auch. Ich habe das hier von der und der Marke, will ich jetzt noch nicht erzählen. Und er hat gesagt, ich frag da mal an für dich und vielleicht kriegst du auch ein Endorsement, ein paar Prozente. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, also du kennst es bestimmt, aber ich glaube auch, dass unsere Hörer das kennen. Man hat sich jetzt auf so was, man hat sich in eine Sache verliebt, in ein Produkt, was ein bisschen teurer ist. So. Also ich kann ja auch sagen, um wie viel Geld es ungefähr handelt. Es liegt so roundabout bei 1000 Euro, also schon echt viel Geld. Ja. Und das ist ja so eine Summe, da schlägt man nicht leichtfertig zu. Nee. Auch wenn man sich rein verliebt hat. Ich bin dann so jemand, ich lese mir 1 Million Sachen dann dazu durch und frage 100 Millionen Leute, bevor ich dann diese Sachen wirklich selber kaufe. Und ich bin aber gerade an diesem Punkt, ich habe jetzt gestern Abend angefangen, mir Sachen durchzulesen und heute den ganzen Tag weitergemacht. Ich bin gerade an diesem Punkt, wo ich brauche das auf jeden Fall. Und es wäre total Quatsch, sich das jetzt zu holen. Ja. In dieser Situation, weißt du? Weil ich so verschiedene Foren die ganze Zeit durchlese und die einen sagen dann das und die anderen sagen das. Und das macht super viel Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber es verunsichert mich auch sehr. Weswegen jetzt mein zweiter Schritt ist, ich habe jetzt mal ein paar Produzentenfreunde angeschrieben. Und habe die nochmal nach deren Meinung gefragt. Klar.
Weil die wollen dann gleich sagen, nee, hol dir, dann leg noch mal was rauf, 500 Euro drauf und dann hast du was richtig Gutes.
Ja, und dann aber weißt du was? Ja, aber das ist ja auch dieses Ding so, das ist super viel Geld, auch für mich, jetzt so, sich so ein Mikrofon für 1000 Euro zu kaufen. Aber jetzt überleg mal, wenn jetzt der nächste Step vielleicht noch mal 1000 Euro kostet, 2000 Euro, ne? Ist auch richtig, richtig viel teurer auch, also viel, viel mehr Geld, aber ich will mich auch nicht ärgern irgendwann, dass ich mir ein Mikrofon gekauft habe für 1000 Euro, weil das für 2000 oder für 1500 Euro viel, viel besser wäre. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich meine, so kann man ja immer denken.
Ja,
und
aber dann kommst
du. Das ist mir auch schon klar, genau, dass man dann nie ankommt. Aber für sich selber irgendwo die Linie zu ziehen, das finde ich echt schwer. Ich bin gerade in diesem Entscheidungsprozess. Ja. Hast du da einen kleinen Rat für mich? Weil das ist ja auch was sehr Allgemeingültiges. Ja. Das wird ja jedem so gehen, der sich mal ein Auto oder weiß ich nicht was gekauft hat.
Ja, also bei Mikros im Speziellen ist es ja so, es gibt sehr, sehr viele tolle Mikros, die ja wahrscheinlich alle gleich teuer sind, wenn wir davon jetzt mal ausgehen, die kosten jetzt alle 1000 Euro. Und nicht jedes ist gleich gut für jede Stimme, sondern das muss man ausprobieren, da muss man gucken, was passt gut zu mir. Das kannst du auch im Internet nicht nachlesen, weil du musst es einfach testen und wenn du dir dann so die Frequenzspektren anguckst, wirst du nicht wissen, wie klingt das. Und wie komme ich damit klar? Und da hattest du gestern ein Mikro, wo du relativ schnell mit gut klargekommen bist. Und ich würde sagen, das ist ein Zeichen. Ich würde sagen, wenn du das Geld gerade hast, dann kauf es.
Ja.
Weil du wirst dich nicht ärgern. Weil du ärgerst dich ja auch nicht über das Mikro, was du hier für 300 gekauft hast.
Nee, das stimmt natürlich. Aber ich warte jetzt trotzdem erstmal nochmal ab auf die... Erstmal, ob ich vielleicht wirklich sogar ein Angebot kriege, dann ist es ja nochmal was anderes. Und dann auch auf die Person, die gerade auch mit den Spuren noch was macht, was die dazu sagt. Weil das finde ich schon auch interessant. Jemand, der sich noch mehr intensiver damit beschäftigt, der nochmal dazu sagt, finde ich schon auch spannend. Naja, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Hatte ich länger nicht mehr so eine Investition, richtig?
Ja, ich hatte das ja mit dem Koffer. Das hatte ich am Anfang des Jahres im Podcast erzählt.
Stimmt, ja.
Ich habe mir einen Koffer für 250 Euro gekauft und ich habe ihn mir, ich weiß gar nicht, ob ich mir ihn gewünscht habe und ich habe dann Geld bekommen, irgendwie sowas war das. Und das hat mich auch in das Dilemma gestürzt, weil ich dachte, jetzt habe ich Geld und damit könnte ich auch was Sinnvolles kaufen. Ja, aber es ging natürlich um eine andere Summe. Aber das gleiches macht trotzdem, Problem.
Ja, genau, gleiches Problem und es macht richtig Spaß, finde ich. Und hast du auch so, ich habe auch so Freunde in meinem Bekanntenkreis, die so ganz anders handeln bei sowas. Ich habe so Leute, die so super impulsgetrieben immer kaufen, die so sind, oh, das finde ich geil, kaufe ich mir, zack. Und ich kann das immer gar nicht nachvollziehen. Für mich ist ein großer Prozess von Dingen zu kaufen, mich vorher intensiv damit zu beschäftigen. Und das ist auch schon der halbe Spaß.
Das ist bei mir immer so mal so. Also kommt auf das Produkt an.
Okay. Ja gut, du hast mir heute Morgen geschrieben und hast gesagt, wir sollten vielleicht heute mal über schöne Festivalmomente sprechen, da wir dieses Jahr ja keine neuen schönen Festivalmomente bekommen können.
Genau.
Hast du mir was genau nochmal geschrieben? Vielleicht erklärst du es nochmal.
Ich dachte, wir könnten so ein bisschen in der Erinnerung schwelgen, weil es ist ja eine traurige Nachricht, dass dieses Jahr keine Festivals stattfinden dürfen oder können oder werden oder alles. Aber dass man ja sich an das Schöne erinnern kann, wie es immer war damals. Und dass wir vielleicht mal so unsere Top 3 schönsten Festivalmomente uns überlegen können, die nicht unbedingt nur von der Band sind, aber wahrscheinlich, weil wir ja auf, ich weiß gar nicht, wie viele Festivals wir in unserem Leben waren, aber das
sehr
ist
viele.
Ja auch ein Riesenteil. Und ich dachte, wir können das machen und würden dann unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht auch mal fragen, was waren denn so eure liebsten Festival-Momente?
Das würde mich auch sehr interessieren, weil ich habe heute auch ein bisschen länger drauf rumgedacht und mir sind unglaublich viele Momente eingefallen.
Ja, voll.
Und mich würde das auch echt interessieren von unseren Hörern, wie euch das so geht, was ihr da so für Momente ausgrabt. Sehr interessant. Können wir auch nächste Woche oder in den nächsten Wochen ein paar von vorlesen, damit wir uns so dieses Festivalgefühl trotzdem behalten.
Genau. Und ihr müsst auch euch wirklich nicht einschleimen und was von Tonbandgerät sagen.
Nee,
so ist das nicht gemeint.
Nee, gar nicht. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Du darfst anfangen.
Von hinten, dann. Ne?
Obwohl es gibt da bei mir auch nicht so, nur so ein bisschen Abstufung.
Nee, ich hab auch nicht so eine richtige Abstufung. Ich habe aber drei unterschiedliche Kategorien quasi genommen. Und zwar einmal ein Festivalmoment aus der Bandsicht. Einmal ein Moment aus dem Festival-Kosmos-Sicht. Also aus diesem, man kann sich frei bewegen auf dem Festival. So. Und dann als Fan.
Und wann kannst du dich, was meinst du mit frei bewegen? So, also so ein All-Area-Pass?
Genau. Okay. Genau. Mhm. Also, dass man wirklich auch so ein Bändchen hat, wo man dann überall hingehen kann.
Okay.
So, ja. Das fand ich auch schon krass. Aber egal, erzähle ich gleich. Ich würde mal anfangen mit dem ältesten Moment, was natürlich, oder was heißt natürlich, aber das ist bei mir aus der Festivalbesucherperspektive.
Ja.
Und zwar habe ich da einen Moment rausgepickt aus dem Jahre 2008. Da war ich nämlich. Oh, wirklich? Oh,
krass. Aber nicht den gleichen.
Okay, da war ich nämlich auf dem Dogville Festival, unter anderem mit dir. Also ich war nicht mit dir da, aber du warst auch da und wir haben uns dann auch getroffen.
Ja.
Und ich habe den Moment rausgepickt, weil ich ganz, ganz oft noch an den denken muss und weil das für mich so eine Art von Festival-Moment ist, die mich damals so doll gekriegt hat. Und da habe ich, glaube ich, verstanden, was an Festivals so unglaublich toll sein kann.
Das und war zwar deine war das, Initiation quasi.
Ja, genau, richtig, richtig. Da habe ich verstanden, okay, was hier eigentlich passiert und wieso das so viele Menschen auch kriegt. Mhm. Das war damals 2008 auf dem Dogville Festival in Hamburg und zwar haben da Deichkind gespielt und ich fand Deichkind damals schon auch immer ganz cool, aber war jetzt nicht so ein Riesenfan. Das war diese Phase, als die Aufstand im Schlaraffenland gerade rausgebracht hatten. Die Platte, wo auch Remi Demi drauf war, wo das damals dann so richtig abging auf einmal, wo Deichkind von so einer wir spielen in 800er Venues Band auf so eine wir sind Headliner auf allen möglichen Festivals Band gerade gekommen ist. Aber es war noch so auf dem Sprung. So, weil das Dogville 2008 in Hamburg war auch nicht so ein Riesenfestival.
Nee, das war klein.
Genau, da waren vielleicht so ach, weiß nicht, so 10.000 Leute oder so vielleicht.
Höchstens, ja.
Ja, höchstens. Und Deichkind sind auf jeden Fall aufgetreten, ganz abends. Es war eh ein tolles Festival für mich damals. Aber Deichkind sind dann, als es schon richtig dunkel wurde, hatten eine geile Lichtshow. Und das war eine unglaubliche Party. Also die hatten damals eh so dieses Konzept, wir machen einfach Party und wir machen so ganz viele Sachen mit dem Publikum zusammen. Und man hatte so das Gefühl, man wäre ein Teil einer großen Performance. Ich glaube, das war auch das Ziel damals. Ja, dass man so dieses Band und Publikum verschmilzt irgendwie zu einer großen Masse-Ding. Mhm. Zumindest hat sich das für mich so angefühlt. Und damals haben die zum ersten Mal irgendwann in der Mitte des Sets haben die Dosenbier verteilt. Und zwar, ich weiß noch ganz genau, 5.000 Stück. Nee, jetzt habe ich gesagt, ich weiß es noch ganz genau, aber ich glaube, es waren so 5.000 bis 10.000 Dosen Bier, weiß ich nicht mehr genau, haben die verteilt von vorne, der, also hatten das auf der Bühne vorne, diese Bierdosen, und haben das so, haben die nach hinten gereicht, ins Publikum, also an die erste Reihe und haben dann gesagt, immer weiter nach hinten geben. So, und dann haben die, das ging so 10 Minuten einigermaßen lang, haben die halt irgendein Instrumental gespielt und die Leute haben einfach Dosenbier nach hinten in die Menge gegeben. So, und alleine das fand ich schon so krass, dass man jetzt von der Band ein Dosenbier bekommt. So, und dann haben die ja gesagt, okay, jetzt haben alle eins. So, und dann haben alle dieses Bier geschüttelt, irgendwie ganz, ganz lang und haben gesagt, schütteln, schütteln. Und auf dem Drop wird das Bier aufgemacht. So, und dieser Moment, den werde ich nie vergessen, wo 5 oder 10.000 oder weiß nicht wie viele Leute auf dem Dogville alle zum Refrain von Limit war es, glaube ich, damals, ihr Bier geöffnet haben und es so eine riesen Bierdusche gab, die das ganze Publikum erfasst hat und man hatte so das Gefühl, jetzt ist wirklich alles egal. Alle sind so in Bier getränkt und eklig und tanzen aneinander und es war so eine euphorische Stimmung. Und da habe ich verstanden, wie so Festivals so funktionieren. Weil ja, man.
Dass
weil
das
man
mit Gemeinschaft ist.
Genau, das ist, ja, genau. Und wieso das auch so toll ist, mit so einer großen Masse von Leuten zusammen irgendwas zu machen, irgendein Erlebnis zu teilen, das verbindet. Und das, ja, fand ich unglaublich gut. Entschuldigung, jetzt habe ich so viel geredet, aber.
Nee, du musst ja auch kurz erklären. Dann würde ich da auch ins Jahr 2008 steppen. Und zwar aus Hurricane Festival. Ich weiß nicht, ob du da auch da warst. Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Auf jeden Fall war Hurricane Festival und gleichzeitig war mein Abiball. Und ich musste mich entscheiden und die Entscheidung ist mir nicht sehr schwer gefallen. Ich habe mir gedacht, was wird die bessere Feier sein? Es wird ganz klar das Hurricane und bin da auch mit ein paar Schulfreunden hin. War auch ein sehr schönes Festival, aber der Moment, der mir sehr, sehr lange noch im Gedächtnis geblieben ist, war das Konzert von Tokotronic. Die haben damals ihre, wie ich finde, letzte gute Platte rausgebracht und ich war damals Fan, nämlich Kapitulation, und hatten da einen Song, der hieß Sag alles ab. Und in Sag alles ab gibt es die Zeile, du wirst nie wieder in die Schule gehen, du wirst den, weiß ich gar nicht, den Ernst des Lebens vor dir sehen. Weiß nicht, auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr gekriegt damals und das ganze Album auch. Die haben gespielt auf dem Hurricane. Ich glaube, es war irgendwann nachmittags, es hat geregnet. Und dann haben sie gerade Kapitulation gespielt, den Song. Und in dem Moment bricht so das Bühnendach ein vom Regen. Und das Konzert muss in der Mitte des Songs abgebrochen werden. Und das fand ich einfach so ein starkes, schönes Bild, was so kraftvoll war. Das war für mich ein ja, wahrscheinlich der besonderste Festivalmoment, den ich so als Zuschauer je hatte. Also ich habe wunderschöne Konzerte gesehen, aber das war so, da hat Bild und Ton einfach enorm gut zusammengepasst.
Und deine Perspektive.
Ja.
Alles hat in dem Moment perfekt gepasst, ja. Ja, das ist ein schöner Moment. Voll. Soll ich weitermachen? Mhm. Okay, mein zweiter Punkt ist aus dieser Perspektive, dass man zum ersten Mal auf so einem Riesenfestival so ein Access All Areas Band hatte. Mhm. Ich weiß nämlich noch, dass ich das nicht fassen konnte, als wir dann auf dem Hurricane mal auch selber gespielt haben, dass man dann wirklich genau das gleiche Band ums Armgelenk hatte, wie zum Beispiel die Beatsteaks. Da wird dann nicht unterschieden. Egal, ob du um 12 Uhr morgens die Bühne eröffnest oder ob du Headliner bist, alle haben das gleiche Band und alle können sich wirklich komplett frei auf dem Festival bewegen. Und das fand ich so krass, dass man zum Beispiel auch auf diese FOH-Türme dann gehen konnte. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, das sind diese Türme, die vor den großen Bühnen stehen. Da sind immer die Sound- und die Lichtleute drin. Und die Lichtleute sind zum Beispiel auch dann immer in diesem Turm einigermaßen weit oben, damit sie wirklich genau sehen können, was passiert auf der Bühne und damit sie das perfekt einstellen können.
Ja.
Und diesen Moment fand ich so krass, als ich das gecheckt habe, dass ich jetzt wirklich überall hingehen darf, dass ich, wenn die Beatsteaks spielen, kann ich mich auf die Bühne links stellen, so zum Beispiel. So, das fand ich so krass. Und eine Sache, ein Moment, den ich auch nicht vergessen werde, weil ich ihn auch sehr toll fand, war auf dem Southside Festival, haben wir gespielt vor ein paar Jahren. Und da hat Biffy Clyro gespielt, die ich auch total toll finde, die Band. Und da bin ich dann mit meinem Access All Areas Band auf so einen Turm gegangen und habe das Konzert von oben, von diesem Turm aus gesehen und konnte nicht glauben, dass ich da gerade sein darf. So. Weil ey, ja, du kannst noch nicht mal für unendlich viel Geld kannst du dir ein Ticket kaufen, wo du da hin kannst. So. Das kannst du nur, wenn du da wirklich arbeitest und wenn du selber auftrittst. Und das, so, das hat mir irgendwie Gänsehaut gebracht, als ich dann da oben stand und diese Perspektive, die niemand anders haben kann, so, außer die anderen Bands und Techniker, die hatte und da so ein Konzert sehen konnte, was ich so toll fand. Neben dem Lichtmann, der unglaubliches Licht für Biffy Clyro gemacht hat. Das ist
wahrscheinlich so ein bisschen genervt war, dass du so im Weg bist.
Ja, wahrscheinlich. Also genau, die Leute finden das immer nicht so geil, wenn man da rumläuft, ja, aber die können halt auch nichts machen. Das ist auf jeden Fall mein zweiter Moment.
Mein zweiter Moment wäre das Deichbrand-Festival 2013. Wir hätten dieses Jahr wieder beim Deichbrand gespielt. Das wäre unser drittes Mal gewesen. Es war zweimal richtig, richtig schön. Ich habe mir das 2013, also das erste Mal, rausgepickt, weil das unser erstes großes Festival war. Und es war einfach so eine Überraschung. Wir hatten an dem Wochenende, glaube ich, 3 Konzerte gehabt. Mhm. Wenn ich das recht erinnere, wir waren in Leipzig und haben vor Silly gespielt. Silly ist so eine Ostrock-Band, sehr alt. Die Zuschauer fanden es vor allem gut, dass wir Tonbandgerät heißen, weil die das noch aus ihrer Jugend kannten. Also so ungefähr. Also sie waren nett, ne? Aber wir haben uns schon ein bisschen fehl am Platz gefühlt, haben dann beim Wegfahren noch den Bus gegen den Baum gesetzt, was ja schon Downer war, weil du sofort wusstest, okay, das Geld, was wir gerade verdient haben, wird nicht dafür ausreichen, um der Versicherung von dem Bus das zu zahlen, was wir da gerade genau. für Schaden gemacht haben. Und dann am nächsten Tag waren wir beim legendären Neptunfest.
Da sprechen wir immer noch oft drüber.
In Cottbus, was zu unseren schlimmsten Konzerterlebnissen überhaupt gehört.
Haben wir schon mal übrigens, Entschuldigung, in diesem Podcast drüber gesprochen. Und damals, ich weiß nicht, ob du dich gerade daran erinnerst, Entschuldigung, du kannst gleich weitererzählen, hat uns schon eine Hörerin geschrieben, so haha, lustig, weil ich war damals da und ich fand euch gut.
Ja, das war halt so ein Konzert, also so ein schwarzes Loch-Konzert. Du gibst sehr, sehr viel und da kommt einfach überhaupt nichts an und natürlich auch überhaupt nichts zurück. Wir haben auch so einen Campingplatz nebenan irgendwie unser Abendessen bekommen. Und ich weiß noch, es gab das einzige vegetarische Gericht, war Nudeln mit Tomatensauce. Haben wir bestellt, waren Wiener Würstchen drin. Ja. Das ist auch so ein bisschen. Also das habe ich nie wieder als, es war glaube ich auch ein bisschen mit Ketchup, es war auf jeden Fall nicht so schön. Dann mussten wir die halbe Nacht durchfahren, weil wir zum Deichbrand mussten. Wir waren nicht besonders gut drauf, weil wir zwei doofe Tage hatten, haben Geld verloren, statt überhaupt was richtig einzunehmen und kamen dann da an. Wir mussten, glaube ich, auch wieder mittags spielen um eins oder so.
Ja, wir haben um eins die Bühne eröffnet.
Genau, sind so knapp angekommen, mussten schnell unsere Instrumente auf die Bühne bringen, das Line-Check und dann geht's los und dann war einfach dieser Platz voll. Und das war so unverhofft und ein so schöner Moment, der sehr bezeichnend für ganz, ganz viel in dieser Musikbranche, für uns zumindest, ist, nämlich, dass dir ganz, ganz viel doofe Sachen passieren kann und dann gibt es diesen einen Moment, der macht für Millionen Jahre alles wieder gut.
Genau, der alles wieder gut macht. Und dann ist auch scheißegal, ob du an dem Wochenende, wo du unglaublich viel gearbeitet hast, mit Null oder Minus Kohle nach Hause fährst, sondern du fühlst dich einfach wie der König überhaupt, weil du vor 10.000 oder 20.000 Leuten gespielt hast und dass das viel mehr wert ist.
Genau, und das ist ja auch was, das kann dir keiner bezahlen und das kann dir aber auch keiner nehmen.
Genau. Ach, ja, ehrlich gesagt war das auch mein Moment jetzt. Weswegen ich dich bitten würde, dass du jetzt deinen nächsten Moment machst und ich überlege mir währenddessen nochmal meinen anderen Tonbandgerät-Moment.
Ja, also mein Top 1 ist schon auch ein Tonbandgerät-Moment, der so das sehr, sehr schön für mich zusammenfasst, was für mich die letzten 8 Jahre im Sommer so ausgemacht haben. Nämlich, du fährst morgens irgendwo los mit deinem Bus, es ist wahrscheinlich, also wenn es gut läuft, ist es warm und es ist ein Tick zu warm im Bus, was ein bisschen anstrengend ist. Irgendwer in der letzten Reihe mault schon ein bisschen rum, wann sind wir da? Es gibt Stau, weil Sommerferien sind und Leute auf den Straßen sind, die sonst nicht so gut fahren können. Du checkst den Wetterbericht und sagst so, wir spielen um, weiß ich nicht, 18 Uhr. Hoffentlich, ich sehe da so eine Gewitterwolke, hoffentlich erwischt uns das nicht. Und es erwischt dich nicht. Die Sonne scheint, da sind Leute vor der Bühne und was jetzt kommt, ist so dieses nach der getanen Arbeit. Du sitzt dann, es ist ein warmer Sommerabend, du sitzt zusammen mit deiner Crew, vielleicht noch mit irgendwelchen anderen Bands, die du vorher noch nicht kanntest und hast einfach einen richtig, richtig schönen Abend, der lustig ist, da sind gute Gespräche bei und du weißt, morgen, wenn wir wieder losfahren, wird es mir nicht gut gehen, ich habe einen Tick zu viel getrunken vielleicht, aber das ist es voll wert.
Das ist richtig gut. Hast du da ein bestimmtes gerade im Kopf oder ist es so ein allgemeiner Punkt?
Das ist allgemein.
Okay, ja. Ja, das vermisse ich auf jeden Fall auch voll. Da gibt
Weil
es
das
auch
ist für mich so das Schönste am Festivalsommer, was so ein Festival auch vom normalen Clubkonzert einfach unterscheidet. Dieses Draußensein, Leute treffen, die du sonst nicht unbedingt so oft siehst. Und so diese Überraschungskomponente, dass sowas wie Wetter und wer spielt auf der anderen Bühne und wer
Voll.
Kommt überhaupt
Voll. Damit reinspielen. Wo du das gerade erzählt hast, musste ich direkt an, ich glaube, Rostock rockt, war das so? Hieß das so? Das Festival denken? Da haben wir, ich glaube, Bosse haben da gespielt, die Sportfreunde Stiller und noch, ich erinnere mich gerade nicht mehr, wer da noch gespielt hat, aber noch einige auch coole Bands.
Ja, und das war nämlich genau Geburtstag.
Genau, Isa hatte noch Geburtstag und das war genau so ein Abend, wo wir mit allen, mit dann den Sportfreunden, mit Aki Bosse und mit ganz vielen anderen noch dann da saßen. Und das war ein richtig, richtig cooler, netter, lustiger Abend, das weiß ich auch noch. Und ja, davon gab es natürlich ganz viele. Ja,
und am nächsten Tag ging es mir so schlecht.
Dir ging es richtig schlecht, das weiß ich. Alter. Deswegen musste ich auch gerade dran denken, als du gesagt hast, und dir ging es schlecht. Da ging es dir richtig schlecht.
Aber du warst auch sehr betrunken. Du hast den Text von Wonderwall nicht mehr auf die Kette gekriegt.
Richtig, ich habe nämlich was gemacht, was ich auch sonst eigentlich nicht mache. Und da, das musst du jetzt auch schon sagen, dass ich eigentlich sowas nicht mache. Aber an dem Abend war es wirklich so weit, dass ich da mit einer Akustikgitarre stand im Backstage und betrunken Wonderwall an der Gitarre gespielt habe, was wir echt lange nicht spielen wollte. Und dann ist es mir nicht eingefallen, genau. Was auch sehr, sehr bezeichnend war, ja. War trotzdem schön.
Ja, ich fand es war ein sehr guter Abend.
Ja, auf jeden Fall. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich jetzt schnell dann noch auf meine Nummer eins oder als dritter Moment nehmen möchte, den ich mich auch sehr bezeichnend finde. Und zwar war das erste Festival, auf dem wir jemals gespielt haben, was auch unglaublich war. Das haben wir auch schon ein paar Interviews mal erzählt, aber ich finde es trotzdem immer noch so eine krasse Geschichte. Und zwar wurden wir da nach Stuttgart eingeladen ins Jugendhaus West. Es muss ungefähr das Jahr 2008 oder 2009 gewesen sein?
Nee, 7 war es.
Noch früher, okay, 2007.
Wir waren noch in der Schule.
Ja, richtig. Aber wir haben ja 2008 Abi gemacht. Aber ja, kann auch sein, dass es 2007 war. Wir wurden eingeladen, waren ganz aufgeregt zu einem schönen Singer-Songwriter-Abend. Sind zum ersten Mal außerhalb von Hamburg haben wir gespielt. Und an diesem Singer-Songwriter-Abend haben wir mit noch drei anderen Bands gespielt. Und zwar mit dem wunderbaren Gitarrenduo Tequila Sunrise mit Philipp Poisel und Axel Bosse im Jugendhaus West damals. Und es haben, ich glaube, die Tickets haben so 13 Euro oder so gekostet. Es war echt günstig. Und es waren aber nur 10 oder 11 oder keine Ahnung, echt wenig zahlende Gäste da. Und wir waren ja auch so ganz neu in diesem ganzen Band-Kosmos, oder ich zumindest. Ihr hattet ja vorher schon eine Band und seid damit viel.
Ja, wir haben drei Konzerte gehabt oder so.
Okay, also ihr wart ja auch nicht viel unterwegs oder so, aber nee, für mich war das so.
Jugendhaus Bild steht und so, ne?
Ja, gut, okay. Dann war das halt das erste Mal für uns alle, dass wir auch sowieso außerhalb von Hamburg irgendwo gespielt haben und dann Stuttgart auch noch ganz weit weg. Und ich weiß noch, dass ich diesen Abend so großartig fand, vor diesen 7 Leuten auch zu spielen und mit diesen anderen Bands und. So, dann war Philipp Poisel auf der Bühne und ich konnte es gar nicht glauben, dass jemand wie er, den damals auch noch kein Schwein kannte, auf der Bühne steht. Und das, ich fand das so schön und ergreifend. Und danach Axel Bosse, der auch damals, also ja, nicht viele Leute gezogen hat. Nee. Und den da auch mitzukriegen. Und ich war sehr verwirrt, das weiß ich noch, als wir da vor der Bühne standen. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Das ist so schön und das ist so toll. Und ich hatte so das Gefühl, dass es genau das Richtige ist, was wir gerade machen, nämlich eine Band haben, um rumzufahren. Und wenn das bedeutet, dass man so eine Abende ständig haben kann, dann ist das, glaube ich, das Allerbeste. Deswegen, das war auch so eine Initialzündung für mich, dass das das Richtige ist, was wir tun. Wenn es das bedeutet, dass man so eine Abende öfter mal hat.
Ja, für mich hat es mich fast in eine kleine Existenzkrise gebracht, weil ich hatte mir, weiß nicht, 2 Jahre vorher oder so zum Ziel gesetzt, ich hätte gerne eine Band, ich möchte gern mal ein Konzert spielen, ich möchte unbedingt gern mal in einem Sprinter fahren, in einem Bandsprinter und ich möchte außerhalb von Hamburg spielen. Und das war's. Und das haben wir dann so, und ich wollte, dass irgendwer mitsingen kann, glaube ich. Aber nur eine Person, das war mir egal, wer das ist. Und das haben wir dann recht schnell geschafft und dachte, ja fuck, das war's jetzt, ne? Das hast du ja alles erreicht.
Ja.
Also jetzt habe ich alles gesehen.
So, ja. Für mich war es damals also eher so krass, aber das hat sich dann ja auch bewahrheitet, dass ich das Gefühl hatte, dass wir gleich aufhören können, also mit dem, was wir so machen, weil ich dachte, dass es so, also so diese Art und Weise, wie damals Philipp und aber auch Bosse schon so ihre Musik gemacht haben, die waren so weit damals schon und so viel Meilen weiter als wir damals zu dem Zeitpunkt. Und das hatte mich eher in so eine kleine Krise gestürzt, weil ich so das Gefühl hatte, okay, die sind so gut und hier sind trotzdem nur 7 zahlende Gäste. Wie soll man dann das so, also, weißt du, was ich meine? Wie soll man denn das schaffen, dass man dass mehr Leute kommen, wenn die das schon nicht hinkriegen. So. Das war eher so.
Gar nicht drüber Gefühl. Nachgedacht.
Ja.
Perspektive.
Heute, das ist wirklich ja.
Das ist heute das Thema des Podcasts.
Der große Perspektive. Wir reden aber schon wieder richtig lang, sehe ich ja. Gerade, ne? 44 Minuten.
Was? Oh Gott, wirklich?
Oh ja. Ja. Ja, ja. Deswegen, ich habe hier eigentlich noch so ein paar Punkte, ja. Aber ist auch ein bisschen Quatsch, ne?
Ja, ich wollte auch voll gerne nochmal drüber reden, wenn jetzt die Künstler nicht spielen können. Und vielleicht im Herbst auch nicht. Ob da sich da so ein neuer Diskurs entwickelt darüber, wie zum Beispiel, wie man mit Spotify und so umgeht. Oder ja. Wie man Künstler, von dem man Fan ist, bezahlt. Wenn du es nicht mehr über Konzerte machen kannst, was seit ja in den letzten 10 Jahren die einzige Einnahmequelle war für viele.
Ja, also ja, voll gutes Thema, dem ich aber gerne eigentlich mehr Zeit widmen wollen würde.
Okay.
Oder? Nein. Also.
Aber stell mal vor, wir kriegen jetzt so eine digitale Revolution, wo dann auf einmal, es wird nicht passieren, aber es wäre schön, wenn jetzt dann die Streamingdienste sagen, ja gut, vielleicht zahlen wir nicht mehr 0,0004 Cent pro Stream, sondern wir sind gerade die einzigen, die unsere Künstler zahlen können. Wir überlegen uns ein anderes Geschäftsmodell oder anderes Bezahlsystem.
Ja, klar. Also, ja, da wir ja jetzt bestätigt bekommen haben, dass auf jeden Fall bis Ende August keine Live-Konzerte mehr stattfinden werden, was gleichbedeutend ist dazu, dass viele Künstler gar keine Einnahmen haben werden bis, oder fast keine Einnahmen haben werden bis Ende August, kann ich mir auch vorstellen, dass sich irgendwas passiert, weil es gar nicht anders geht. Also,
ja.
Werden kreativ werden. Aber eigentlich fände ich das schön, wenn wir darüber noch ein bisschen länger sprechen würden. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal.
Wir haben ja auch nächste Woche eine lange Folge.
Ja, guck mal, da bietet es sich doch an. Finde ich auch gut. Falls ihr da auch Ideen zu habt, dann schickt uns gerne mal was. Dann lasst uns mal in den Diskurs treten. Das würde mich sehr freuen.
Ja.
Mal wieder in so einen richtig schönen Diskurs gehen.
Ja.
Hä?
Kann man in einen Diskurs gehen?
Ja, sicher kann man einen nicht. Ja, also doch, nicht. Klar.
In einen Diskurs? Ja, egal.
Das kann man schon
Wir
sagen.
Wir können das jetzt.
Ich würde gerne noch einen Song auf unsere Liste packen. Oh, du
ja,
auch?
Ja, sicher.
Sehr gut, dann fang mal an.
Ich würde Dotted Line von Pine Grove rauftun.
Oh, das sagt mir irgendwas. Was ist das denn nochmal?
Das ist ein sehr, sehr schöner Song. Ich glaube, die haben gerade ungefähr, auf jeden Fall vor kurzer Zeit, ihr neues Album rausgebracht. Und der Song ist so leicht hoffnungsvoll. Aber auf so eine ganz, ganz zerbrechliche Art und Weise. Das fand ich sehr, sehr schön und sehr passend gerade.
Perfekt, dann packst du den rauf. Mhm. Ich möchte einen Song rauftun, der heißt Only Son of the Falling Snow von Bear Stan. Und das ist ein Song, der mir die Schuhe ausgezogen hat, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich habe den im Auto gehört und musste stehen bleiben, weil ich den so schön fand und musste sofort den Motor ausschalten und Shazam anmachen, damit ich den auf jeden Fall nicht wieder vergesse und verliere. Das ist ein ganz toller Song und super schöner, die Akustikgitarre ist so wahnsinnig schön aufgenommen. Könnt ihr mal drauf achten. Und der Typ, wenn der singt, das würde mich auch interessieren, wie du das findest, Sophia. Und, und auch an alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr das hört, wie euch das dabei geht. Weil der Typ hat so eine wahnsinnig gute Stimme, dass fast egal ist, gefühlt, was der singt. Es klingt trotzdem bedeutungsvoll und schön. Also weil in diesem Song, da beschreibt er auch so sehr alltägliche Dinge und ich habe mir vorgestellt, wie das klingen würde, wenn ich das singen würde und das wäre, ich glaube, das würde überhaupt niemandem gefallen. Also und das würde total banal klingen und bei ihm klingt es aber so wahnsinnig tiefgründig und gut und da war ich dann auch ein bisschen neidisch, weil dann dachte ich so, eigentlich fände ich das auch schön, wenn ich so eine Stimme hätte und dann einfach so eine Lieder singen könnte.
Einfach mal
hör dir das mal an.
Den Beipackzettel vorsingen.
Genau, ja. Na? Genau. Und genau, ist auch so, ist wirklich ein wunderschöner Song, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr mal reinhört.
Ja.
Schreibt mal, wie euch das geht. Würde mich wirklich interessieren. Gut. Da müssen wir jetzt mal zumachen. So lang, ne?
Ja.
Und ja, genau. Und ganz viele Themen. Ich habe wirklich noch hier super viel. Ich wollte dir eigentlich noch erzählen, wie ich jetzt meine nächsten Tage essensmäßig geplant habe und so.
Ja.
Und ich habe ganz viele, aber dann machen wir das einfach in 3 Tagen. Was, ja. Welcher Wochentag ist, Sophia?
Sonntag.
Richtig. Sonntag sprechen wir uns das nächste Mal und dann gibt es Mittwoch wieder eine richtig lange Folge, wobei, weiß ich nicht, wie viel länger wir das jetzt noch machen sollen, wenn wir jetzt schon hier bei 50 Minuten rauskommen.
Ja, es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht durch die Verlängerung des Lockdowns einschüchtern oder lasst euch das nicht so.
Haltet euch nicht dran, macht was ihr wollt.
Ja, nein, nee, nicht einschüchtern, aber lasst euch nicht, ach, du weißt doch, was ich meine.
Nicht runterziehen.
Lasst euch nicht so, genau, davon runterziehen und achtet mal auf eure Perspektive oder checkt mal, wie man die Dinge vielleicht noch betrachten könnte.
Genau.
Bis Sonntag, ciao.